Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Weniger Vulkanasche über unseren Köpfen. In der Schweiz starten und landen seit dem Morgen wieder Verkehrsflugzeuge. Von Normalbetrieb ist man aber noch weit entfernt. In anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, bleiben die Maschinen am Boden. Das Tagesgespräch um 13 Uhr zum Thema mit Peter Müller, Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Andere Schlagzeilen. Der Kauf von neuen Kampfflugzeugen für die Schweizer Armee wird viel teurer, die Finanzierung deshalb noch schwieriger, sagt Bundesrat Maurer. Und die Schwerverkehrsabgabe darf jetzt doch höher werden, die Lastwagenbranche unterliegt vor Bundesgericht. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst die Nachrichten, Roger Brändlin.
Auf den Schweizer Flughäfen werden seit heute früh wieder Starts und Landungen durchgeführt. Um 8 Uhr wurde der Schweizer Luftraum für den Flugverkehr wieder freigegeben. Nach wie vor werden viele Flüge jedoch abgesagt. Etwa die Hälfte der bisher geplanten Verbindungen kamen gemäss Batzel zustande. Voraussichtlich werde es ein paar Tage dauern, bis der reguläre Flugbetrieb wieder eingehalten werden könne, hieß es etwa am Flughafen Zürich. In Basel startet Swiss zum Beispiel erst am Nachmittag. Obwohl die Flugzeuge in der Schweiz wieder starten und landen, will das Bundesamt für Zivilluftfahrt, das Batzel, keine Entwarnung geben. Die Aschewolke aus Island könne den Flugverkehr über der Schweiz jederzeit wieder beeinträchtigen, erklärt Batzel-Chef Peter Müller.
Die Krise ist noch nicht durch. Wir haben keine Garantie, dass sich der Vulkan einigermaßen ruhig verhält. Wir müssen deshalb die Lage weiterhin sehr, sehr aufmerksam beobachten. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir unser Maßnahmedispositiv je nach Lage halt dann wieder ändern müssen.
Momentan kommt aus Island kaum noch neue Vulkanasche. Das Meteorologische Institut in Reykjavik meldet, der Vulkan stoße zurzeit nur Lava und fast reinen Wasserdampf aus. Insgesamt sind in Europa jetzt 3/4 des Luftraums wieder offen. Fliegen ist namentlich auch wieder möglich in Frankreich, Norditalien, Österreich, Belgien und den Niederlanden. In Deutschland und in Großbritannien jedoch kann nicht vor heute Abend 20 Uhr geflogen werden. Allerdings gibt es dort Ausnahmebewilligungen. Dänemark, Finnland und Polen haben ihren Luftraum nach einer vorübergehenden Öffnung wieder geschlossen. Die deutsche Pilotenvereinigung Cockpit kritisiert die Behörden und die Fluggesellschaften. Man bringe die Flugzeuge mit juristischen Tricks in die Luft und wälze Risiken und Verantwortung beim Sichtflug auf die Piloten ab. Zudem fehle die wissenschaftliche Grundlage für die Wiederaufnahme der Flüge. Der Unterbruch im Luftverkehr hat auch negative Auswirkungen auf die Automobilbranche. BMW unterbricht in Bayern die Produktion wegen Lieferengpässen bei Elektronikbauteilen, die mit Luftfracht angeliefert werden. Und der japanische Autokonzern Nissan reduziert die Produktion ebenfalls. Zu weiteren Themen. Die Beschaffungskosten für neue Kampfjets der Schweizer Armee sind bis zu 130% höher als vom Verteidigungsdepartement VBS ursprünglich angenommen. Das bestätigt Verteidigungsminister Ueli Maurer gegenüber Schweizer Radio DRS. Statt wie geplant 2,2 Milliarden Franken kostet die reine Beschaffung neuer Flugzeuge nun 3,5 bis 5 Milliarden Franken, wie die Offerten der drei Hersteller zeigen. Damit steht für VBS-Chef Maurer fest, dass sich Kampfflugzeuge nicht mehr wie geplant mit ordentlichen Rüstungsprogrammen beschaffen ließen. Die finanzielle Lage sei so angespannt, dass die Frage der Flugzeuge nun buchstäblich in der Luft hänge. Die LSVA, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, kann nun doch erhöht werden. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Eidgenössischen Zollverwaltung gutgeheißen und damit ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben. Dieses hatte die Erhöhung im letzten Jahr als unkorrekt eingestuft. Der Nutzfahrzeugverband ASTAG bedauert den Bundesgerichtsentscheid und spricht von einem politisch gefärbten Urteil. Trotz dieses neuesten Urteils müssen die Kamioneure keine LSVA nachzahlen. Umweltverbände fordern, dass Heliskiing in der Schweiz stark eingeschränkt wird. Sie haben dem Bundesamt für Zivilluftfahrt eine Petition übergeben. Diese richtet sich vor allem gegen Gebirgslandeplätze in Schutzgebieten. Laut den Umweltorganisationen werden auf den 42 Gebirgslandeplätzen in der Schweiz jährlich rund 15.000 touristische Flüge registriert. Über die Hälfte der Gebirgslandeplätze befindet sich aber in Landschaften von nationaler Bedeutung. Alle Nachbarländer der Schweiz hätten zudem das Heliskiing verboten oder stark eingeschränkt. In Mazedonien sind mehr als 40 Spitalärzte verhaftet worden wegen Korruptionsverdacht. Sie sollen gegen hohe Honorare gesunden Menschen eine Invaliditätsrente ermöglicht haben, wie die Zeitungen in der Hauptstadt Skopje berichten. Die Verhafteten sollen Arztzeugnisse über eine falsche Invalidität verkauft haben. In Bangkok haben die Regierungsgegner die angekündigte Demonstration im Finanzbezirk kurzfristig wieder abgesagt wegen des großen Aufgebots an Soldaten. Die thailändische Regierung hatte gestern angekündigt, eine Großdemonstration der Opposition im Finanzviertel verhindern zu wollen, notfalls mit Schusswaffen. Die Rothemden halten seit Wochen das benachbarte Touristen- und Einkaufsviertel Bangkoks besetzt. Sie fordern den Rücktritt der Regierung.
12.36 Uhr im Rendezvous der Informationssendung am Mittag. Die Kondensstreifen der Flugzeuge sind also zurück am Schweizer Himmel. Die Reportage dazu kommt vom Boden, vom Flughafen Zürich, wo viele wieder in die Luft wollen, aber noch nicht alle können. Und das Tagesgespräch dazu mit dem Verantwortlichen für die Luftraumöffnung, Peter Müller, Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Dann zu den Fliegern, die so schnell sicher nicht abheben. Bundesrat Maurer nennt die Warenkosten für neue Kampfflugzeuge und ärgert sich.
Ich habe einmal herzhaft geflucht.
Außerdem die Niederlage der Lastwagenlobby vor Bundesgericht und die alte Jurafrage, sie wird neu gestellt, ganz bewusst, ganz vorsichtig. All das nach Börsenzahlen, Wetterbericht und Verkehrsmeldungen. Roger Brändlin.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.870 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 43,42 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,18. Das Wetter. Im Norden gibt es heute Nachmittag ein Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dichten Wolken und einigen Schauern. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Temperatur liegt bei rund 18 Grad. Im Tessin ist es ziemlich sonnig bei 22 Grad. Morgen Mittwoch gibt es in der Zentral- und in der Ostschweiz noch einzelne Schauer. Sonst wird es überall ziemlich sonnig bei 17 Grad im Norden und 23 Grad im Süden. Und am Donnerstag geht es vorwiegend sonnig weiter. Im Norden weht jedoch dann eine Bise mit noch rund 15 Grad, im Süden gibt es dann 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Bern ist die Hauptstraße zwischen Limpach und Bettakinten zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Der Schweizer Luftraum ist also seit 8 Uhr morgens wieder offen. Aber normal oder grenzenlos ist die Freiheit über den Wolken noch längst nicht. Erst etwa die Hälfte der Flüge ist möglich. Das erklärte das Bundesamt für Zivilluftfahrt am späten Vormittag vor den Medien aus dem Bundeshaus. Katrin Hug.
Seit Freitag 24 Uhr, 80 Stunden lang, standen die Flugzeuge an den Schweizer Flughäfen am Boden. Nun ist diese Luftraumsperre wieder aufgehoben. Es wird wieder geflogen, allerdings nur zu etwa 50%. Die Wolke sei zwar noch da, so der Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt Batzel, Peter Müller, aber die Dichte der Wolke habe um den Faktor 10 abgenommen. Dass die Luftraumsperrung als übertrieben kritisiert worden sei, lässt der Batzel-Chef nicht gelten. Die Datenlage sei sehr heikel gewesen.
Also wir wissen nicht, welche Dichte verursacht Schäden, und wir wissen auch nicht, was halten die Triebwerke aus. Und darum war es natürlich für Aufsichtsbehörden, die der Sicherheit verpflichtet sind, gab es keinen Zweifel, aber nicht einen Moment lang einen Zweifel, dass wir bei dieser Ausgangslage, dass wir handeln mussten.
Bei diversen Testflügen habe man überhaupt keine Schädigungen festgestellt, mit einer Ausnahme. Bei Testflügen der Luftwaffe habe sich beim Tiger an den Kanten eine kleine Aschenschicht abgelagert. Das überrasche nicht, da noch Asche in der Luft sei. Als besondere Vorsichtsmaßnahme müssen alle Flugzeuge, die in die Schweiz kommen, am Abend einer speziellen Unterhaltsprüfung unterzogen werden, so Peter Müller von Batzel.
Also es muss in die Garage, wenn Sie so wollen, das Flugzeug wird untersucht und es werden dann insbesondere die Triebwerke untersucht und man will feststellen, ob irgendwelche Einwirkungen im Laufe des Tages aufgetreten sind.
Insgesamt müsse man sagen, dass die Krise noch nicht durch sei. Man habe keine Garantie, dass sich der Vulkan einigermaßen ruhig verhalte. Es könne also sein, dass man das Maßnahmendispositiv je nach Lage wieder ändern müsse, so Müller. Nur schon das Auffahren des Systems für den Courant Normal sei sehr komplex. Damit sich die Lage normalisieren könne, prüfe man auch Nachtflüge.
Es ist denkbar, dass, wenn nun dieses System, dieses Luftfahrtsystem wieder aufgestartet wird, dass damit die Maschinen wieder an den Ort gebracht werden können, an dem sie starten müssen, dass wir für eine gewisse Zeit vielleicht Lockerungen des Nachtflugverbotes in Aussicht nehmen müssen.
Beschlossen ist aber noch nichts. Auch die Swiss hat ihren Flugbetrieb heute Morgen wieder aufgenommen. Aber 160 von 400 Flügen sind bereits abgesagt. Denn zahlreiche Flughäfen seien noch zu, vor allem im Norden Europas, so ein Sprecher der Swiss. Ob noch weitere Flüge abgesagt werden, entscheidet die Swiss am Nachmittag.
Katrin Hug. Es wird also wieder geflogen in der Schweiz und damit ist der größte Schweizer Flughafen, der von Zürich aus seinem mehrtägigen Dornröschenschlaf erwacht. Die Terminals in Zürich füllen sich allmählich wieder mit ankommenden und abfliegenden Passagieren. Von der Alltagsroutine, vom Normalbetrieb, ist der Flughafen allerdings noch weit entfernt. Aus Zürich der Bericht von Michael Ganz.
Ab 8 Uhr durfte geflogen werden. Um 8.03 Uhr schon hebt die erste Maschine ab Richtung Sharm el-Sheikh. Doch immer noch dominiert auf den Anzeigetafeln im Zürcher Flughafen die Farbe Rot. Cancelled Flights, gestrichene Flüge. Die Passagiere nehmen es gelassen.
Also vor einer Stunde ist im Internet gestanden, der Flug nach Wien geht mit Air Berlin. Und jetzt steht da, sie cancelt. Jetzt gehen wir schon das Gate schauen. Wenn wir mal schauen, wie es weitergeht. Sonst gehen wir noch arbeiten. Das Leben geht weiter.
In den Abflughallen sind erst wenige Schalter geöffnet. Hier stehen die Reisenden Schlange.
Ja, weil ich gerne nach Barcelona fliegen. Wir haben das Ticket, wir wären heute Morgen geflogen, um 7.20 Uhr, jetzt versuchen wir umzubuchen. Wir sind guter Hoffnung.
Eigentlich hätten wir nach Malaga gehen, aber wir haben jetzt so festgestellt, dass das kurzfristig abgesagt worden ist, der Flug. Ja, jetzt müssen wir hier anstehen, wo noch 100 andere da stehen, um zu fragen, was man machen kann. Und dann gehen wir wieder heim. Gehen mit dem Auto irgendwie an so rein.
Angestellte der Fluggesellschaften kümmern sich um die Reisenden, fragen sie nach ihrem Ticket und nach ihrem Reiseziel.
Do you have a booking for today?
I have a rebooking for tomorrow and I'm trying to rebook for today.
For today, okay. What's your destination?
Bucharest.
Okay, then you're in the right lane. Thank you.
Alles läuft erstaunlich ruhig und gesittet, von Chaos keine Spur. Ein wenig Stress nur bei der chinesischen Reiseleiterin, die mit ihrer Reisegruppe soeben aus Genf eingetroffen ist.
Wir fliegen nach Shanghai, aber zum Glück wir können fliegen. Wir haben keine Zeit, Entschuldigung.
Auch wenn nun wieder Betriebsamkeit herrsche, vom Normalzustand sei der Zürcher Flughafen noch lange entfernt, sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchling.
Das dauert schon ein paar Tage, bis der Betrieb wieder normal läuft. Es hat ja heute wieder über 300 Annulationen. Also man darf nicht vergessen, es ist unmöglich, von 0 auf 100 wieder hochzufahren.
So sind vor allem noch gar nicht genug Flugzeuge da, um einen normalen Flugbetrieb zu garantieren.
Für die Swissflotte zum Beispiel ist der Europaverkehr bald wieder im normalen Maße möglich, weil die ganze Europaflotte hier in Zürich ist. Anders sieht es natürlich bei den ausländischen Fluggesellschaften aus. Die müssen zuerst nach Zürich kommen. Die bringen dann aber Passagiere, die im Ausland natürlich festgesessen sind, und nehmen wieder welche mit nach Hause. Also so muss sich das langsam einpendeln, vor allem auch bei den Langstrecken. Die sind im Moment noch im Ausland.
Geduld ist nicht nur bei den Reisenden gefragt, Geduld haben muss auch das Flugpersonal. Zum Beispiel diese Flight Attendant, die mit Flasche und Plastikbechern in der Abflughalle unterwegs ist.
Weil so viele Leute zu viel jetzt umeinander sitzen, haben sie uns jetzt hier zum Flughafen übergebracht. Und wir tun jetzt ein bisschen den wartenden Leuten Wasser verteilen, vielleicht später noch ein paar Schöckeli und mal schauen, je nachdem, wie lange es geht. Unsere Flüge, die sind jetzt, hätten sollen gehen vor 2-3 Tagen. Jetzt gibt es einfach Einsatzänderungen und irgendwann fliegen wir dann schon wieder. Wir hoffen es.
Der Bericht vom Zürcher Flughafen, wo so langsam wieder Betrieb aufkommt. Und wie in Zürich oder Genf geht's auch auf vielen weiteren europäischen Flughäfen in diesen Stunden wieder los, mehr oder weniger dosiert. Und wieder andere, allen voran die britischen, bleiben bis auf Weiteres zu und blockiert. Alexander Gschwind überblickt Europa unter der isländischen Aschewolken.
Trotz wachsendem Optimismus kommt der europäische Luftverkehr nur schleppend in Gang. Während die Flughäfen in Frankreich, Belgien und Norditalien den Betrieb wieder aufnahmen, mussten Dänemark und Polen ihren Luftraum erneut schließen. Über Holland, Südschweden und Finnland gab es teilweise Einschränkungen. Großbritannien und Irland halten ihre Flugverbote aufrecht. Widersprüchlich ist die Lage in Deutschland, wo offiziell weiterhin nur mit Sonderbewilligungen auf Sicht geflogen wird. Minister Ramsauer erwartet eine völlige Normalisierung frühestens übermorgen, während etwa Air Berlin-Chef Hunold mit einem Vollbetrieb schon im Verlaufe des Nachmittages rechnet. Von verlässlichen Flugplänen redet jedoch noch niemand. Die Europäische Flugkontrollbehörde beurteilt die Lage alle 6 Stunden neu und teilt den Luftraum in 3 Gefahrenzonen ein. Derzeit seien immerhin 3/4 des europäischen Luftraums offen, in dem bis am Abend 60% der üblichen Flugbewegungen abgewickelt werden könnten. Experten schätzen die Aktivität des isländischen Vulkans allerdings sehr unterschiedlich ein. Dies gilt auch für die 2. Aschenwolke über der Nordsee, die die erneuten Luftraumsperrungen heute Morgen veranlasste. Der deutsche wie der europäische Pilotenverband warfen den Behörden derweil Kapitulation vor den wirtschaftlichen Interessen der Fluggesellschaften vor. Wie hoch deren Verluste tatsächlich sind, vermögen diese selbst nach wie vor nicht abzuschätzen. Ulrich Schulte-Strathaus, Generalsekretär des Europäischen Luftfahrtverbandes, zieht jedenfalls nur eine vorläufige und vorsichtige Bilanz.
Seit vergangenen Donnerstag schätzen wir einen täglichen Einnahmeausfall von 150 Millionen Euro. Und es sind seit Donnerstag insgesamt 65.000 Flüge annulliert worden. Das heißt also, dass 7 Millionen Passagiere nicht an ihre Enddestination gelangt sind.
Einig sind sich alle Fachleute darin, dass die Auswirkungen der Krise im europäischen Flugverkehr noch bis mindestens Ende Woche spürbar sein werden.
Alexander Gschwind. Die Lage in der Schweiz, den Entscheid, hier den Luftraum zu öffnen und ob das das letzte Wort ist, das besprechen wir im Tagesgespräch um 1 mit dem Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Dass Großanschaffungen teurer werden als geplant, das ist keine Seltenheit. Aber Kostensteigerungen um über das Doppelte sind dann doch aufsehenerregend. So ärgert sich Verteidigungsminister Bundesrat Uli Maurer darüber, dass die neuen Kampfjets der Schweizer Armee im äußersten Fall mehr als 125% mehr kosten als geplant. Damit steht fest, dass sich die Flugzeuge nicht mehr mit ordentlichen Rüstungsbudgets finanzieren lassen. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Es war eine eher beiläufige Bemerkung von Verteidigungsminister Uli Maurer am letzten Donnerstag bei der Präsentation des sicherheitspolitischen Berichts. Man wisse inzwischen, dass 22 Flugzeuge nicht wie geplant 2,2 Milliarden Franken kosten würden, sondern zwischen 3,5 und 5 Milliarden. Die Aussage wurde von kaum einem Medium aufgenommen, denn allgemein ging man davon aus, Bundesrat Uli Maurer habe zu den Beschaffungskosten auch noch die Betriebskosten und die Kosten für spätere Nachrüstungen dazugerechnet. Jetzt erklärt der VBS-Chef aber gegenüber Schweizer Radio DRS, dass dem nicht so ist.
Das sind die Beschaffungskosten, die Kosten für 22 Flugzeuge mit dem entsprechend gleichzeitig zu beschaffenden Ausrüstung, Simulatoren, Munition. Es sind nicht die Lebenswegkosten.
Mit anderen Worten, die von 3 Herstellern eingereichten Offerten zeigen, dass die reine Beschaffung von 22 Kampfjets im äußersten Fall um ganze 127% teurer kommt, als von den Rüstungsfachleuten im VBS angenommen. Entsprechend fiel die erste Reaktion des Verteidigungsministers aus, als er diese Zahlen zum ersten Mal sah.
Ich habe einmal herzhaft geflucht.
Uli Maurers Ärger ist groß. Er macht keinen Hehl daraus, dass er über die Abwicklung der Fliegerbeschaffung in den letzten Jahren gar nicht glücklich ist.
Ursprünglich ging man ja einmal davon aus, dass diese Beschaffung gegen 4 Milliarden kosten würde. Dann hat man den Betrag laufend reduziert, weil weniger Geld zur Verfügung stand. Aber man hat nicht gleichzeitig auch andere Fragen gestellt, wie Reduktion der Zahl und so weiter.
Und deshalb erhebt Maurer einen schweren Vorwurf.
Meiner Meinung nach hat man hier eine Planung vorangetrieben, die nicht mehr transparent war.
Die Konsequenzen sind gravierend. Wie Ueli Maurers Vorgänger Samuel Schmid im Herbst 2008 im Nationalrat ausführte, sind die vollen Kosten für ein Kampfflugzeug, wenn man Betriebskosten und Kosten für Nachrüstungen mitberechnet, dreimal so groß wie die Beschaffungskosten. Im Fall des Tiger-Teilersatzes käme man somit auf Lebenswegkosten zwischen 10,5 und 15 Milliarden Schweizer Franken. Noch am 6. November hatte das VBS mitgeteilt, der Teilersatz der Tiger-Flugzeuge werde voraussichtlich mit dem Rüstungsprogramm 2011 beantragt. Nun steht für Bundesrat Maurer fest, dass eine Beschaffung über ordentliche Rüstungsprogramme, die alle Beschaffungsvorhaben der Armee in einem Jahr zusammenfassen, ausgeschlossen ist, weil man ansonsten auf zu viele andere Vorhaben verzichten müsste.
Die Beschaffung auch der günstigsten Variante heisst 6 Jahre kein Rüstungsprogramm. Die Beschaffung der teuersten Variante würde heißen bis 10 Jahre kein anderes Rüstungsprogramm. Und damit ist klar, was eigentlich seit einem halben Jahr klar ist, ohne zusätzliche Kredite lassen sich neue Kampfflugzeuge nicht beschaffen.
Am 14. Oktober hatte VBS-Chef Maurer deshalb dem Bundesrat schon einmal beantragt, auf die Beschaffung der Kampfjets zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Seither hat sich die finanzielle Situation nun also noch dramatisch verschärft. Und die Frage ist brennender denn je, ob sich die Schweiz neue Kampfjets überhaupt leisten kann.
Wir haben ein gewisses Sparpotenzial im VBS, das müssen wir ausloten, das ist aber sehr, sehr wenig. Und dann geht es um die Frage der Prioritäten, was beschaffen wir zuerst, was können wir verschieben. Die Frage habe ich eigentlich im Bundesrat bereits im letzten Herbst zum ersten Mal gestellt. Wir haben sie wieder diskutiert und wir werden sie wohl noch ein-, zweimal diskutieren. Aber die finanzielle Situation ist tatsächlich so angespannt, dass die Frage der Flugzeuge, die hängt buchstäblich in der Luft.
Auf die Frage, ob die Schweiz in den nächsten Jahren Kampfjets wird beschaffen können, sagt VBS-Chef Maurer deshalb:
Meiner Meinung nach kann man das in den nächsten Jahren nicht ohne zusätzliche Mittel.
Und zusätzliche Mittel im Umfang von 3,5 bis 5 Milliarden, das weiß auch der Verteidigungsminister, sind in der jetzigen Lage kaum zu bekommen.
Sollen Lastwagen für die Benutzung der Straßen mehr bezahlen oder nicht? Seit mehr als einem Jahr streiten sich Bund und Transportgewerbe über diese Frage. Jetzt hat das Bundesgericht das letzte Wort gesprochen. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die LSVA, darf erhöht werden. Ein Entscheid mit Folgen, denn die Lastwagenfahrer kündigen bereits höhere Transportpreise an, zu Lasten der Konsumenten. Alexander Sauter.
Vor einem halben Jahr sah alles noch ganz anders aus. Freudig verkündete der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG, die Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe LSVA sei rechtswidrig, man habe vor Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Doch die Freude währte nicht lange, denn auch das Bundesgericht in Lausanne hatte noch ein Wort mitzureden und es hat heute als letzte und oberste Instanz abschließend entschieden. Die LSVA darf vom Bund erhöht werden. André Kirchhofer vom Nutzfahrzeugverband ASTAG reagiert ernüchtert.
Die ASTAG nimmt diesen Entscheid mit grosser Enttäuschung und Unverständnis zur Kenntnis.
Gestritten wurde über die sogenannten Stauzeitkosten, also denjenigen Kosten, die durch Staus entstehen, wenn zum Beispiel andere Verkehrsteilnehmer wegen zu viel Verkehr später bei der Arbeit erscheinen. Diese Stauzeitkosten betragen nach Berechnungen des Bundes 204 Millionen Franken pro Jahr. Das Transportgewerbe wollte diesen Betrag aber nicht bezahlen. In einem ersten Entscheid sagte dann auch das Bundesverwaltungsgericht, die Stauzeitkosten dürfte den Kamionären nicht aufgebürdet werden. Das Bundesgericht als oberste Instanz sieht das aber offenbar anders. Wie genau die Lausanner Richter zu ihrem Urteil gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Denn das begründete Urteil folgt erst in ein paar Wochen. Klar ist aber heute, die 2008 vom Bund beschlossene Erhöhung der LSVA ist wieder in Kraft. So ernüchtert das Transportgewerbe auf das Urteil reagiert, so erfreut zeigt sich Verkehrsminister Moritz Leuenberger.
Ich habe mir kein anderes Urteil vorstellen können. Ich bin immer überzeugt gewesen, dass das Bundesverwaltungsgericht hier ein Fehlurteil verbrochen hat. Immerhin ist es so, dass dieser letzte Schritt der LSVA-Erhöhung Gegenstand der damaligen Volksabstimmung war. Die damalige Volksabstimmung ist nur mit dem Höchstbetrag geführt worden. Über diesen Höchstbetrag ist abgestimmt worden und insofern ist eine Volksabstimmung bestätigt worden.
Wichtig sei die Erhöhung der LSVA, weil mit den zusätzlichen Geldern, die der Bund nun erhält, Großprojekte im öffentlichen Verkehr finanziert werden könnten, so Leuenberger.
Wir sind auf dieses Geld angewiesen. Wir bauen mit diesem Geld beispielsweise die NEAT, aber auch noch andere Dinge für den öffentlichen Verkehr.
Das Transportgewerbe muss nun also insgesamt 10% höhere LSVA zahlen und kündet umgehend an, die Transportkosten zulasten der Konsumenten zu erhöhen. Eine Drohung ohne Biss, sagt Verkehrsminister Moritz Leuenberger.
Das sind die ewig alten Drohungen. Das haben Sie schon gemacht bei der Abstimmung. Und es ist in der Zwischenzeit keine Verteuerung eingetreten. Und wegen diesem letzten kleinen Schrittlein wird keine Verteuerung für die Konsumenten eingetreten. Hier wird ein Volkswille umgesetzt und endlich kann er umgesetzt werden.
Sagt Bundesrat Leuenberger. Die Jurafrage. Nach 16 Jahren Stille ist sie wieder auf dem Tisch. Die Idee, der bernische südliche Teil des Jura und der Kanton Jura sollen in Zukunft enger zusammenarbeiten oder sogar fusionieren. Das schlägt die Interjurassische Versammlung vor, die sich aus Vertretern der Kantone Bern, Jura und dem Bund zusammensetzt. Gestern diskutierte die Interjurassische Versammlung ihren Vorschlag erstmals in der Öffentlichkeit. Der Publikumsaufmarsch war bescheiden. Und das war beabsichtigt. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
La Neuveville im äußersten Zipfel des Berner Jura, direkt am Bielersee. Im Saal sitzen nur gerade 2 Dutzend Leute. Aus Angst vor Gehässigkeiten und Ausschreitungen wird der erste Publikumsanlass bewusst in La Neuveville durchgeführt. Denn hier kümmert die Jurafrage nur wenige. Es ist, als ob die Leute dem Dialog bewusst ausweichen, ärgert sich ein Teilnehmer.
Je crains qu'il y ait une espèce de volonté de ne pas vouloir discuter des problèmes.
Der Anlass findet im Hotel mit dem geschichtsträchtigen Namen Jean-Jacques Rousseau statt. Der Philosoph galt als geistiger Wegbereiter der französischen Revolution und lebte einige Wochen auf der nahegelegenen St. Peters-Insel. Auch einer der beiden Vorschläge der Interjurassischen Versammlung hat etwas Revolutionäres an sich. Berner Jura und Kanton Jura sollen ein neues Gebilde kreieren. Einen Kanton mit nur noch 6 statt 115 Gemeinden. Das brauche politisch einen großen Effort, wäre jedoch wirtschaftlich für beide Regionen von Vorteil, erklärt Serge Sierro, Präsident der Interjurassischen Versammlung. Am Ende müsse jedoch das Volk entscheiden.
Il appartient à la population de régler le conflit jurassien en se prononçant et en choisissant une solution.
Der Abend verläuft meist ruhig. Das Blut in Wallung bringt nur der Auftritt von Claude Rötlisberger. Der berntreue Präsident der SVP des Berner Jura verteidigt einen Minderheitsantrag, der eine Volksabstimmung verhindern möchte.
Le groupe de minorité estime que, en préconisant qu'un vote populaire apportera une solution au conflit jurassien, L'AIJ ne tient aucunement compte des réalités actuelles.
Rötlisberger ist überzeugt, dass der Berner Jura im Kanton Bern bleiben möchte.
Vous ne pouvez pas dire tout seul, nous sommes contents de la situation. Ce n'est pas vrai.
Das stimme nicht, kontert ein älterer Herr. Nicht alle seien mit der heutigen Situation zufrieden. Ganz offensichtlich überwiegen im Saal die in die Jahre gekommenen Separatisten. Es dürfte jedoch schwierig werden, die Jugend für den Jura-Konflikt zu interessieren, sagt eine Frau nach dem Anlass.
En tout cas, j'ai pas tellement l'impression que ça intéresse les jeunes. Moi, j'ai 2 jeunes à la maison, 22 ans. J'ai pas l'impression qu'ils soient très intéressés par cette question.
Serge Sierro, Präsident der Interjurassischen Versammlung, rechtfertigt die Publikumsanlässe. Man wolle nicht, dass die Jurafrage in Vergessenheit gerate.
Autrement, les choses tombent très vite dans l'oubli.
Vorgängig seien Politiker, Wirtschaftsverbände, Kultur- und Sportvereine informiert worden. Mit 3 weiteren Publikumsanlässen tastet sich die Interjurassische Versammlung langsam Richtung Moutier vor. Im bernjurassischen Städtchen dürfte die Diskussion zwischen Berntreuen und Separatisten am heftigsten geführt werden. Für die Regierungen der Kantone Jura und Bern sind die Publikumsanlässe ein Gradmesser. Sie müssen am Schluss entscheiden, ob eine Volksabstimmung durchgeführt wird oder nicht.
Patrick Mühlhauser berichtete aus La Neuville.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.